Einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir hier uns in der Kirche versammeln können, um gleich einen Vortrag zu hören. Wer mich bekennt vor den Menschen, christliches Bekennen in unserer Zeit und Welt, Herausforderungen. Danke, lieber Werner, dass du zu uns gekommen bist und heute diesen Vortrag hier halten wirst. Wir wollen miteinander allerdings jetzt gleich noch ein Geburtstagsdank und Loblied singen, Nummer 597 in unserem Gesangbuch. 597 im Gesangbuch. Bitte? Annette hatte das rausgesucht. Alles gut? Das, was wir uns dann erwartet, es ist so, dass wir jetzt gleich miteinander das Lied singen, Nummer 597, dann hören wir den Vortrag, dann ist eine Aussprache möglich, Rückfragen, Anmerkungen, Statements und dann im nächsten Schritt laden wir Sie alle noch einmal ganz herzlich ein zum Kaffee und Kuchen, dann wieder drüben im Gemeinderaum. Annette kämpft noch mit dem Klavier.
Thank you. Liebe Brüder und Schwestern in der St. Mariengemeinde hier in Berlin-Zehlendorf, es ist mir eine große Freude und Ehre, hier jetzt vor Ihnen zu stehen, heute Morgen mit der Predigt dienen zu dürfen, mit Markus Büttner, Ihrem Pfarrer, zusammen Gottesdienst zu feiern und Ihnen jetzt etwas zu erzählen über christliches Bekennen in unserer Zeit und Welt, Herausforderung. Ja. Okay, gut.
Das ist nur ein Aufnahmemikrofon.
Okay.
Gibt hier nichts, was lauter.
Ein Wort unseres Herrn vorangestellt: Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich auch mich bekennen vor meinem Vater im Himmel, bei Matthäus im 10. Kapitel, Vers 32. Diese Aussage unseres Herrn steht im Zusammenhang mit der Aufforderung an seine Jünger, von ihm zu künden. Und er verbindet damit die Mahnung, sich nicht vor Menschen zu fürchten, sondern gottesfürchtig auf seinen Beistand zu vertrauen. Darum geht es im Bekennen, von Christus künden und darauf vertrauen, dass er bei uns ist, wenn wir das tun. Was heißt christliches Bekennen überhaupt? Wir sind als Jünger und Jüngerinnen Christi berufen, Zeugen unseres lebendigen Herrn zu sein. Christus sammelt ja Menschen aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus allen Kulturen, aus allen Kontinenten, allen Hautfarben, allen Religionen, allen Zeiten Menschen, die er für sich einnimmt und für Gott gewinnt. Menschen, die von Gott her leben, vor Gott leben und das auch ausstrahlen und merken lassen soll. Selbstgenügsamkeit kann niemals das Ziel unserer Christuszugehörigkeit sein, sondern dass wir zu Christus gehören, soll weitergegeben und geteilt werden. Und wer kann das tun? Nicht nur die hauptamtlichen Pfarrer, sondern diesem Grundauftrag können alle getauften Christen nachkommen. Denn wir alle gehören nach dem, was der heilige Petrus im ersten Brief schreibt, zum königlichen Priestertum, zum heiligen Volk Gottes. Wir sind so etwas als Christen, als christliche Gemeinde, als Christenheit insgesamt, wie Gottes Vorhut in dieser Zeit und Welt. Und unsere Aufgabe besteht darin, dass wir uns dem widmen, was Gott zu sagen hat. Und wir sind nicht gesandt, unsere eigenen Vorstellungen zu propagieren, sondern wir haben einen Auftrag, den wir auszuführen haben, und der kommt von Christus und zielt auch wiederum auf Christus. Nämlich, wir sollen in seinem Namen und an seiner Stelle reden, nach dem Wort des Herrn selber aus dem Lukas-Evangelium: Wer euch hört, hört mich. Glaubenszeugnis und Lebenszeugnis gehören zusammen. Und zwar in einer Sichtweise, die auf das Ende der Zeiten hinblickt. Denn was wir glauben, lehren und bekennen in der Kirche, in der Christenheit, als einzelne Christenmenschen, haben wir zu verantworten vor Christi Richterstuhl. Und deshalb ist es wichtig, dass das, was wir bekennen, einen festen Grund hat. Und dieser feste Grund ist Gottes Wort, wie es uns in der Heiligen Schrift überliefert ist. Und so hat die lutherische Kirche versucht, auf der Grundlage der Heiligen Schrift, unter Rückgriff auf die Bekenntnisse, die die alte Kirche schon formuliert hat, das apostolische Glaubensbekenntnis, das Nizänische haben wir gerade letztes Jahr gefeiert, das Jubiläum, und das sogenannte Athanasianische, das auf der Grundlage der Heiligen Schrift und der Rückgriff auf das Bekenntnis der alten Kirche, nun selber in den Nöten der spätmittelalterlichen Kirche erneut das Bekenntnis von Christus zur Geltung zu bringen gegen die Missstände der damaligen westlichen lateinischen Kirche. Und dadurch ist es dann auch zu Trennungen gekommen, die nötig wurden, um die kirchliche Verkündigung biblisch begründet rein zu erhalten. Das zum Bekennen in aller Kürze. Zweiter großer Teil, Hauptteil eigentlich, zur religiösen Lage in unserem Teil der Welt, und das sind die Herausforderungen. Letzte Statistik für das Jahr 2024 des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden. 24% der deutschen Bevölkerung bezeichnet sich der römisch-katholischen Kirche zugehörig, 21% der evangelischen Kirche, also den Landeskirchen, 8% weiteren Kirchen und Religionsgemeinschaften, da sind wir dann dabei, bei den 8%. Fast mehr als die Hälfte ist ohne Religionszugehörigkeit. Wir sind als Christen, als Menschen in den Kirchen in der Minderheit in unserem Land seit 2024. Weniger als 50% bekennen sich in unserem Land, dem Land der Reformation, noch als Christen und als Kirchenmenschen. Wir stellen dann fest, es gibt also eine große religiöse Vielfalt, nicht nur durch Zuwanderung, sondern auch durch esoterische Praktiken und Bemühungen, durch allgemeine Spiritualität, die sich nicht mehr kirchlich oder biblisch gebunden weiß. Es gibt einen großen religiösen Pluralismus und wie selbst Kollegen von Universitäten eingestehen, selbst unter dem Dach der großen Kirchen, religiöser Pluralismus. Das heißt, wir haben als Christen und als Kirche verloren, dass das, was wir als Kirche zu sagen haben und als Kirche darstellen, noch Anklang findet. Die Rede von Gott in ihrer biblischen und traditionellen Gestalt, wie wir das in dem gottesdienstlichen Bekenntnis haben, findet immer weniger Anklang. Es gibt so etwas, wie ein Kollege, ein Religionssoziologe, gesagt hat, es gibt so etwas wie säkulare Zufriedenheit. Also Menschen, die nicht mehr an Gott glauben, wir sind damit zufrieden. Wenn was Schlimmes passiert, passiert halt. Ich will jetzt nicht das englische Wort dafür nehmen. Und ich erinnere mich an einen Vortrag von einem katholischen Religionssoziologen aus Erfurt, Herrn Tiefensee, ich weiß nicht, hast du auch damals gehört, wir haben es bei diesen Menschen, die zweite, dritte Generation unkirchlich sind, nicht nur mit Menschen zu tun, die Gott vergessen haben, sondern mit Menschen zu tun, die vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Und denen ein biblisches, christliches Zeugnis zuzusprechen, ist nach menschlichem Ermessen nahezu unmöglich, weil die Antennen dafür nicht mehr vorhanden sind. Und dann gibt es unter diesen, ich finde den Ausdruck sehr treffend, Menschen, die haben einen Atheismus mit Trauerflor. Also sie sind zwar Atheisten, aber sie bedauern eigentlich, dass sie Atheisten sind. Ihnen fehlt trotzdem etwas. Und so gibt es trotz dieser säkularen Zufriedenheit gleichzeitig eine Sehnsucht nach irgendetwas Geistlichem, Tröstlichen, Hilfreichen, was diese Menschen aber nicht mehr greifen können. Und das ist also die Lage, in der wir uns befinden, mit über 50% unserer Mitbürger, die so mit Religion umgehen oder eben nicht mehr umgehen. Nun müssen wir aber eins selbstkritisch einwenden. Luther und hat auf der Grundlage des biblischen Zeugnisses gerade beim Apostel Paulus davon gesprochen, dass jeder Mensch, auch jeder Christ zugleich Gerechter und zugleich Sünder ist. Wir werden unser Sündersein nicht los, deswegen haben wir heute Morgen Beichte gehalten, deswegen haben wir heute Morgen das Altarsakrament gefeiert, um Sündenvergebung uns zusprechen und zueignen zu lassen. Das heißt, wir haben auch als glaubende Menschen einen Anteil an Gottlosigkeit in uns drin. Also wenn euer Pastor mich fragt, willst du einen Kaffee, wie willst du ihn haben? Ich sage, schwarz wie meine Seele. Also, weil ein Teil meiner Seele in der Tat immer noch schwarz ist, obwohl ich getauft bin. Das ist noch nicht vorbei. Das ist erst vorbei am Tage der Auferstehung. Bis dahin tragen wir dass die Gottlosigkeit auch in uns, die immer wieder vergeben werden muss. Das heißt, wenn wir uns Menschen, die so leben, wie eine Mehrheit in unserem Lande inzwischen lebt, können wir das nur tun, indem wir selber von uns wissen, wir tragen das, was für sie der Normalfall ist, selber auch in uns. Und das macht die Begegnung selbst mit Leugnern des Gottesglaubens anders, gestaltet sie anders, als wenn wir als diejenigen, die alles sowieso schon wissen und alles besser wissen, ihnen begegnen, dann werden wir kein Gehör finden. Erster Unterteil im zweiten Teil, Hauptteil, Säkularisierung, erste Herausforderung. Säkularisierung heißt, dass das, was institutionelle Religion ist, also Kirche, keine Attraktivität mehr hat. Menschen meinen, in einer modernen Gesellschaft ohne das auskommen können. Trotzdem gibt es, wie gesagt, Wiederbelebung von Erscheinungsformen von Religion. Allerdings, wie gesagt, in einer vielfältigen Gestalt, die nicht mehr die klassischen Prägungen hat. Ein kanadischer katholischer Religionsphilosoph hat die Frage dargestellt bei seiner Untersuchung, Charles Taylor heißt dieser Mensch, warum war es in unserer abendländischen Gesellschaft beispielsweise im Jahr 1500 unmöglich, nicht an Gott zu glauben, während wir 500 Jahre später fragen, wie ist es möglich, überhaupt noch an Gott zu glauben? Also in diesen 500 Jahren hat sich erheblich was verschoben, sagen wir von Luthers Zeiten bis an den Anfang des 21. Jahrhunderts. Also wir haben es zu tun mit Entkirchlichung, mit Entleerung unserer Lebensverhältnisse von Religion. Und in die Lücke, die dadurch entsteht, taucht dann eine Gleichgültigkeit aller möglichen religiösen Bestrebungen und Regungen ein. Also Esoterik, Glauben an irgendeine höhere Macht, Engel. Ja, Engel sind ganz en vogue, ja, 50 Engel für das Jahr. Engelglauben und alles Mögliche, alle möglichen, auch bis hin zu satanistischen Praktiken. Also Religion ist nicht tot, aber sie wird nicht mehr kirchlich, biblisch geleitet in der Mehrheit. Gibt irgendeine Spiritualität noch, irgendetwas Geistliches soll es noch geben. Und das heißt aber, weil es eine Vielzahl davon gibt, das muss toleriert werden. Jeder hat seine Wahrheit, jeder hat seinen Glauben und kritikfähig ist man möglichst nicht. Also wir haben als Kirche das, was früher mal eine Art Monopolstellung war, für geistliche Angelegenheiten verloren. Geben selbst die großen Kirchen zu. Und wir sind auch als selbstständige evangelisch-lutherische Kirche, das können wir nicht leugnen, Teil dieser Entwicklungen. Wir sind Zeitgenossen. Nicht, dass wir alles machen müssen, was alle anderen auch machen, aber wir sind eingebunden und verwoben in die Entwicklungen, Strömungen, Denkformen unserer Zeit. Und sind es selbst dann noch, wenn wir uns dagegen wehren. Wir bleiben Zeitgenossen. Auch im Widerspruch gegen die Trends und Tendenzen in unserer Zeit und Welt, in unserer Gesellschaft. Auch wenn wir uns gegen Gottvergessenheit wehren, bleiben wir Zeitgenossen. Denn wir wehren uns gegen eine Gottvergessenheit, die in unserer Zeit besonders deutlich ist. Was haben wir dazu zu sagen? Als Kirche haben wir dazu zu sagen, es gibt nach wie vor das Unwesen der Sünde. Das Unwesen der Sünde besteht darin, dass Menschen Gott vergessen und sogar vergessen, dass sie Gott vergessen, wie der Kollege Tiefensee gesagt hat. Verkennung Gottes, Gottes Hass sind Phänomene, die in unserer Zeit und Welt durchaus vorhanden haben. Auf der anderen Seite heißt das, der Mensch denkt, er ist der Herr seines Lebens. Er kann alles managen. Soll mir niemand reinreden. Ich habe mein Leben schon im Griff. Und das bedeutet, diese Haltung, ich bin der eigene Herr meines eigenen Lebens, ist die verheerendste Lebenslüge, die ein Mensch überhaupt auftischt, sich selbst und anderen auftischen kann. Und deshalb bleibt es der Kirche aufgetragen, in diese Richtung nach wie vor den heiligen Willen Gottes zu verkündigen, anzusagen. Wer Gott ist, was Gott will, was wir sind im Verhältnis zu Gott und was es bedeutet, dass wir Gott an die Seite geschoben haben und dass andererseits aber Gott den verlorenen Schafen nachgeht und sie immer noch wieder zu sich zurückholen will. Das haben wir in die Säkularisierung hinein, denke ich, zu sagen. Zweite Herausforderung, Postmoderne, das berührt sich ein wenig. Postmoderne heißt, es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Es gibt nur noch meine Wahrheit, deine Wahrheit und meine Wahrheit ist okay und deine ist aber auch okay. Ich bin okay, du bist okay. Wir tolerieren einander. Du hast eine andere Lesart der Wirklichkeit als ich. Das ist vielleicht betrüblich oder vielleicht sogar ärgerlich, aber es ist deine Lesart. Ich lasse sie dir auch. Und deshalb gilt aus dieser Sicht der Postmoderne, die auch propagiert wird von bestimmten Philosophen und Ideologen, es gibt keine absolute Wahrheit. Das hat aber die Konsequenz, man kann auch Tatsachen und Fiktionen, Fakten und Fiktionen nicht mehr unterscheiden. Jeder hat seine Sicht, ob das den Tatsachen entspricht oder nicht, ob das überhaupt an Tatsachen zu messen ist, ist eigentlich wurscht. Aber das ist auf die Dauer zumindest moralisch unbefriedigend. Wenn jede Sicht gleiche Gültigkeit hat, egal wie ich auf die Welt gucke, habe ich ja gar keine Maßstäbe mehr. Dann kann jeder denken, fühlen, empfinden und am Ende sogar handeln, wie er will. Weil er nur noch, Herr Trump hat es kürzlich gesagt, für ihn gilt ja nur sein eigener Verstand und sein eigener moralischer Wertmaßstab, sonst nichts. Also Recht ist keine Kategorie. Der Psalmist sagt, Recht muss doch Recht bleiben. Also es gibt Maßstäbe, es gibt göttliche Maßstäbe, die zu gelten haben. Was heißt das? Wir haben es zu tun mit einem Verlust, einer Erosion von Autorität. Am Ende göttlicher Autorität, aber auch jeder Autorität. Und Autoritäten, die noch vor 100 Jahren oder 150 Jahren Geltung hatten, gelten eben heute nicht mehr unangefochten. Und das gilt auch für die Wahrnehmung dessen, was wir als Vertreter der Kirche zu verkündigen haben und was wir als Christen jeweils zu bezeugen haben. Wenn es also eine angeblich rechtmäßige Vielzahl von alternativen Sinndeutungen gibt, ist die Frage, wo liegt dann überhaupt noch der Sinn? Und die mit dieser Denkungsart an die Dinge herangehen und an ihre Empfindungen herangehen, finden darauf natürlich keine Antwort mehr. Und trotzdem gibt es an vielen Orten eine Sehnsucht nach Sinn und Trost. Ich sprach vorhin von dem Atheismus mit Trauerflor. Da ist noch irgendetwas fehlt, da ist noch eine Lücke, aber sie ist nicht mehr zu füllen für diese Menschen. Und wir haben es vermehrt natürlich auch damit zu tun, dass diese Gleichgültigkeit von allen möglichen Sichtweisen auf mich selber, auf die Welt, auf Politik, auf Religion, auf Gott, was auch immer, dass diese angebliche Gleichgültigkeit zu einer Ideologie wird, die eben denjenigen bestrafen will oder ausgrenzt, der behauptet, es gibt doch noch eine absolute Wahrheit. Das ist die Bedrohung, unter der wir stehen könnten, wenn wir sagen, es gibt eine absolute Wahrheit, und sagt, das gibt es gar nicht. Und wenn du das behauptest, bist du intolerant und eigentlich ein Feind unserer Gesellschaft. Damit müssen wir rechnen, wenn wir als Kirche solchen Anspruch im Namen Gottes erheben. Dritte Herausforderung, das Judentum. Wir müssen gestehen, dass das Verhältnis der lutherischen Kirche zum Judentum belastet ist, nicht zuletzt durch Martin Luther selber, der leider in seinen späten Jahren vergessen hat, was er in seinen frühen Jahren gewusst hat. In seinen frühen Jahren, 1523, hat er ein sehr schönes Büchlein geschrieben, dass Jesus Christus geborener Jude ist. Und da sagt er, die Juden sind unsere Vettern, sie sind Blutsbrüder unseres Herrn, 1523. Und man soll ihnen freundlich begegnen, man soll mit ihnen ins Gespräch gehen und versuchen, sie für ihren Messias, der unser Heiland ist, zu gewinnen. 1523. In den 1540er Jahren hatte er das leider alles vergessen und hat üble Ratschläge gegeben. Man soll ihre Synagogen verbrennen, ihre Bücher verbrennen. Da haben wir eine Erblast, das müssen wir eingestehen. Trotzdem sind wir nach wie vor unseren jüdischen Mitbürgern das Zeugnis von ihrem Messias und unserem Heiland schuldig. Allerdings wird es in Deutschland zumindest nicht mehr gehen können mit dem alten Modell der Judenmission, dass wir es angeblich besser wissen, sondern wir müssten eigentlich auf die Ratschläge des frühen Luther zurückgehen und sagen, setzt euch zusammen mit ihnen hin, lest zusammen die Bibel und versucht aus der Bibel mit ihnen gemeinsam herauszufinden, dass in der Tat Jesus von Nazareth der verheißene Messias für Israel ist. Ich rede immer von Jesus, wenn ich mit jüdischen Menschen zu tun habe, der Messias Israels und der Heiland der Welt. Das ist in Jesus, gehört das zusammen. Er bleibt der Messias des Volkes Israel, aber ist der Heiland der ganzen Welt geworden. Und so sind wir unseren jüdischen Mitbürgern das Zeugnis von der Hoffnung, die in ihnen ist vom Alten Testament her, nach wie vor schuldig und können nicht auf solches Zeugnis verzichten. Und das schließt aber ein, gerade in unserer Zeit, dass wir allem widersprechen, was auch nur von ferne her als Antijudaismus oder Antisemitismus zu kennzeichnen wird. Angriffe auf jüdische Einrichtungen, Angriffe auf jüdische Mitbürger sind nicht hinzunehmen. Und es gibt ja neuerdings wieder, ich gehöre ja zur Generation, die das Jahr 1968 in jungen Jahren miterlebt hat, es gibt ja wieder einen linken Antisemitismus. Es gibt ja nicht nur den alten Nazi-Antisemitismus, es gibt einen neuen linken Antisemitismus, ich meine, hier in Berlin haben Sie das ja erlebt, in den End-60er und 70er Jahren, all die Demonstranten, die mit ihren Palästinensertüchern rumgelaufen sind. Und das ist ja heute wieder so. Nicht? Dass also das, was die Hamas im Oktober 24 angerichtet hat, beschönigt wird als Befreiungskampf oder so etwas. Und jetzt nur noch, ich bin nicht Herrn Netanjahu gegenüber mit Sicherheit nicht unkritisch, aber dass alles, was Israel zur Selbstverteidigung tut, gebrandmarkt wird, dann als Völkermord gleichzeitig. Und da müssen wir als Christen, denke ich, deutlich widersprechen und Einspruch erheben. Kurz gesagt, unser Bekenntnis zu dem Juden Jesus Christus als dem Messias Israels und Heiland der Welt muss den energischen Widerspruch und Widerstand gegen alle Formen von Antisemitismus, woher sie auch immer kommen, einschließen. Vierte Herausforderung, Teil 2.4, Islam. Wir wissen von einem wachsenden Anteil muslimischer Bevölkerungsgruppen in Europa schon seit den 50er Jahren. Das ist kein Phänomen, das erst 2015 angefangen hat. Das fängt mit den sogenannten türkischen Gastarbeitern an in den 50er Jahren, die damals eingeworben wurden in die alte Bundesrepublik, weil wir nicht genügend Arbeitskräfte für das Wirtschaftswunder hatten. Dann kamen erst die Italiener, deswegen essen wir Eis, dann kamen die Spanier, deswegen essen wir Tapas, dann kamen die Jugoslawien, deswegen essen wir Cevapcici und dann kamen die Türken und dann deswegen essen wir auch mal Sucuk und Pide, ne? Und Döner. Und die Assimilation, die Integration von südeuropäischen Zuwanderern, sogenannten Gastarbeitern damals, war verhältnismäßig einfach, aber auch nicht ganz einfach, war verhältnismäßig einfach, weil die alle noch Christen waren. Die waren zwar katholisch, das war in manchen Bereichen nicht ganz so einfach, aber da im Westen, wo ich groß geworden bin, wo es Erzbistum Köln ist, war das überhaupt kein großes Problem. Aber es gab natürlich auch die Verunglimpfung dieser neuen Mitarbeiter. Also das Wort Spaghettifresser war in meiner Kindheit durchaus üblich gegenüber Italienern. Also es war die Integrationsleistung muss man auch mit ein bisschen Vorsicht nehmen. Also dass wir uns nicht allzu sehr loben, was da jetzt. Aber sie sind natürlich jetzt in der zweiten und dritten Generation integriert und ich möchte das Eislokal Firenze in Lübeck nicht missen. Das ist das beste Eis, was es da gibt. Pizza esse ich ab und zu auch gerne. Gut. Die Schwierigkeiten, die wir im Umgang mit muslimischen Mitbürgern haben, ist natürlich der kulturelle Unterschied, der religiöse und der kulturelle Unterschied. Da ist Integration schwieriger, weil die Brücken nicht so einfach zu bauen sind. Das ist auch eine Frage der Assimilation oder Integrationswilligkeit. Wir haben zum Teil dann eben die Schwierigkeiten, ich hoffe, dass ich niemanden damit verletze, dass da bei muslimischen Mitbürgern in der zweiten Generation oftmals eine kulturelle und religiöse Heimatlosigkeit entsteht. Es gibt diese glaubhaften Berichte bei türkischen Familien, dass die Kinder aus diesen Familien in der Schule keine richtigen Deutschen sind, weil sie immer noch so einen leicht anatolischen Akzent haben, aber wenn sie zu den Großeltern reisen, auch keine richtigen Türken mehr sind, weil sie mit deutschem Akzent reden, das Türkisch. Und das bringt diese Menschen in einen Identitätskonflikt. Wer bin ich eigentlich? Da, wo ich geboren und aufgewachsen bin, bin ich nicht akzeptiert und da, wo meine Vorfahren leben, bin ich auch nicht akzeptiert. Und das macht sie nicht selten anfällig für radikale Programme, sodass sie dann ein bisschen in den Terrorismus abgleiten. Wie sollen wir also Muslimen begegnen? Luther war sehr klar darin, sagt er, keine Kreuzzüge. Keine Kreuzzüge. Also nicht mit militärischer Gewalt oder irgendeiner Gewalt versuchen, die Muslime zu bekehren. Er hat zwar dann seinem Fürsten geraten, ja, wenn der Kaiser dich bittet, gegen die Türken, also die Muslime, zu Krieg zu ziehen, weil die Türken angreifen, dann musst du Soldaten hinschicken. Aber nicht, um sie zu bekehren, sondern um das Reich zu verteidigen. Du hast einen gerechten Grund, deine Herrschaft zu sichern und deine Bürger zu sichern. Aber es geht nicht um einen Kreuzzug, sondern es geht um Verteidigung. Und wenn man Luther liest, wir reden ja auch vom Bekenntnis, zu unserem Bekenntnis, ich habe jetzt keins da, ne, so dieser blaue, große blaue Würfel, da ist außer dem kleinen auch der große Katechismus drin. Und im großen Katechismus legt Luther unter anderem das erste Gebot aus und das augsburgische Bekenntnis, dessen 500-jähriges Bestehen wir 2030 feiern werden, sagt, was sind Muslime, was ist der Islam? Der Islam ist eine Irrlehre, sagt das Augsburgische Bekenntnis, es ist eine antitrinitarische, also gegen die heilige Dreieinigkeit gerichtete Häresie. So, und wo gehören dann die Muslime hin? Antwort, sie gehören in eine Reihe mit den Heiden, Juden und den falschen Christen und Heuchlern. Heiden, die vollständige Reihe ist Heiden, Türken, Juden, falsche Christen und Heuchler. Das heißt, auch da ist Vorsicht geboten. Auch wir tragen in uns die Gefahr der Heuchelei, eines unechten Christentums, das uns dann als Menschen, die das erste Gebot übertreten, als Sünder auf eine Stufe mit den anderen stellt. Trotzdem und gerade deswegen ist missionarisches Zeugnis gegenüber Muslimen als Folge des christlichen Glaubens natürlich geboten. Da gehört dazu, dass die grundlegenden Unterschiede zwischen Islam und christlichem Glauben nicht verharmlost werden dürfen. Es sind massive Unterschiede. Das Gottesbild ist ein anderer. Man kann sogar so weit gehen, meine ich, dass man fragen kann, ob der Gott, zu dem Muslime beten, in der Tat derselbe Gott ist, zu dem das Volk Israel und wir beten. Ich denke nicht, dass der Allah des Koran identisch ist mit dem Vater Jesu Christi. Aufgrund dieser Unterschiede ist es notwendig, dass wir auch Muslimen gegenüber das Zeugnis unseres Glaubens nicht schuldig bleiben. Sie hier in Zehlendorf und anderswo in Berlin, in der SELK, wissen darüber einigermaßen gut Bescheid, denke ich. Fünfte Herausforderung, Ökumene. Die lutherische Kirche hat immer gesagt, wir gehören zur einen heiligen christlichen Kirche. Wir wollen unseren Glauben im Raum der Una Sancta, der einen heiligen christlichen Kirche, bekennen. Und Gemeinschaft unter Christen ist allerdings an bestimmte Voraussetzungen gebunden, nämlich an die Voraussetzung der Übereinstimmung im Glauben, Lehren und Bekennen. Das sagen wir als Lutheraner auch und deswegen sagen wir mit der Preußischen Union oder der EKBB oder wie heißt sie jetzt, Evangelische Kirche Berlin, EKBO, haben wir keine Kirchengemeinschaft. Damit sind wir ihr bösen, verbohrten, konfessionellen, konservativen Lutheraner, seid ökumenisch nicht. Wir sind in guter Gesellschaft, die orthodoxe Kirche des Ostens denkt genauso, auch da ist die Voraussetzung für Gemeinschaft beim Heiligen Abendmahl, die Übereinstimmung im Glauben, Lehren und Bekennen und auch in der Papstkirche ist das so, grundsätzlich. Dass einzelne Priester das anders machen, ist eine andere Geschichte. Aber die offizielle Haltung der orthodoxen Kirchen des Ostens, russisch, serbisch, was immer orthodox, römisch-katholisch, ist die gleiche. Voraussetzung ist, dass wir das gleiche glauben, lehren und bekennen, dann können wir Gemeinschaft haben. Wir haben sie aber nicht, das ist zu bedauern. Das ist auch tragisch, dass die Christenheit sich zerrissen darstellt. Beeinträchtigt auch die Glaubwürdigkeit unseres Zeugnisses, das darf man nicht vergessen. Was ist also zu tun? Zu tun ist, sich darum zu bemühen, die Unterschiede und die Differenzen und die Brüche, die es innerhalb der Christenheit gibt, anzuschauen, gemeinsam anzuschauen und den ernsthaften Versuch zu machen, eine Verständigung über die gemeinsamen Grundlagen und die gemeinsamen Inhalte des Glaubens herbeizuführen. Das ist nicht einfach, das ist Kernerarbeit. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren oder so. Wir haben im Internationalen Lutherischen Rat, zu dem unsere Kirche gehört, auf Weltebene, seit 5, 6 Jahren eine offizielle Gesprächsrunde mit der römisch-katholischen Kirche. Auch im Blick auf das Jubiläum des Augsburgischen Bekenntnisses im Jahr 2030. Wir sitzen da jetzt dran und arbeiten heraus, was Gemeinsamkeiten sein könnten, denn das Augsburgische Bekenntnis aus dem Jahr 1530 ist ein Bekenntnis, das noch in der ungeteilten Kirche, westlichen Kirche, formuliert und bekannt worden ist. Und war der Versuch nachzuweisen, wir als Reformatoren in Wittenberg sind zu Recht Teil der römisch-katholischen Kirche. Dass nachher auseinandergegangen ist, eine spätere Entwicklung. Und daran anzuknüpfen und sagen, was heißt es eigentlich, dass Lutheraner 1530 behauptet haben, wir sind eigentlich gute Katholiken. Das finde ich spannend und herausfordernd. Mal gucken, was wird. Wir sind mittendrin, also Ergebnisse liegen noch nicht vor. Aber wir werden als kleine SELK und als relativ kleine Weltgemeinschaft Internationaler Lutherischer Rat heute von der römisch-katholischen Kirche als ernsthaft gemeinte Gesprächspartner wahrgenommen. Das hätte ich mir vor 30 Jahren, als ich Student war, kaum denken können. Und wir finden auch viel Zustimmung zu dem, was wir dazu zu sagen haben. So. Was ist wichtig in der Ökumene? Danach zu streben, die Übereinstimmung herauszufinden und gemeinsam zum Ausdruck zu bringen über das, was die Kirche zur Kirche macht und was in der Kirche gelten soll, nach Gottes Wort. Das herauszufinden, das ist die Aufgabe. Und deswegen dürfen wir die noch vorhandenen Unterschiede nicht verschweigen und nicht beschönigen, sondern müssen sie angehen und versuchen zu bearbeiten. Und wir dürfen auch da Respekt zollen, Martin Luther hat das auch getan, wo der Glaube an die heilige Dreieinigkeit nach wie vor bekannt wird, wo der Glaube an die Gottessohnschaft Jesu Christi bekannt wird, wo bekannt wird, dass auf dem Altar, wenn konsekriert wird, Christi Leib und Blut vorhanden sind. Das sagen die Katholiken auch, die sagen manches andere noch, aber das sagen sie auch. Und sie bekennen sich zum Glauben der Väter von Nicäa aus dem Jahr 325. Also es gibt gemeinsame Grundlagen des Christlichen, die wir wahrnehmen müssen, ohne die Unterschiede, die noch sind, zu verschweigen oder zu überspringen. Das heißt, für die Ökumene, sie bleibt uns aufgetragen. Wir selber behaupten ja, wir sind zu Recht Glieder der einen heiligen christlichen Kirche. Und wir müssen uns in gründlicher theologischer Arbeit um die Überwindung des Trennenden bemühen. Das war der große zweite Teil. Jetzt zum dritten Teil. Kirche in Gesellschaft und Staat. Manche träumen ja davon, es wäre gut, wenn die Kirche wieder in alte Positionen zurückkriegte und das Sagen hätte. Dann wären wir bei einem Staatskirchentum. Staatskirchentum unter Bedingungen der Moderne kann keine Lösung sein. Wir haben keinen christlichen Staat mehr. Wir haben zwar noch sozusagen christliche Subtexte, die auch unsere Verfassung ausmachen, also Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist ein gut christlicher Satz, ist aber hier ein politischer Satz. Und der Staat, als nicht christlicher Staat, als säkularer Staat, kann nicht garantieren, was in der Kirche gelten soll. Deswegen kann es kein Staatskirchentum geben. Der Staat hat weder das Recht noch den göttlichen Auftrag oder auch das Instrumentarium, um sicherzustellen, dass Pastor Büttner nach Schrift und Bekenntnis predigt. Das kann der regierende Bürgermeister. Das kann der regierende Bürgermeister nicht sicherstellen. Er hat auch keine Befugnis dafür, bei dir eine Kontrolle anzulegen. Also Staatskirchentum kann es nicht geben. Auf der anderen Seite kann es keine neutrale Stellung der Christen gegenüber dem Staat geben. Denn die Christen wissen, dass Gott, der Herr, sowohl über den Staat Herr ist, als auch über die Kirche. Und dass Gott, der Herr, in seinen Geboten Grundsätze formuliert hat, seinen heiligen, unwandelbaren Willen, der für alle Menschen gilt, nicht nur für die Christen. Und Aufträge gegeben hat, den Verantwortlichen in Politik und Staat und Gesellschaft, die seinem Willen entsprechen müssen. Das heißt, die Kirche hat auch den Auftrag, da wo der Staat nicht mehr dem göttlichen Willen folgt, ihm Einrede zu tun, ihn zu kritisieren. Also da, wo fundamentale Grundsätze des menschlichen Zusammenlebens oder des Menschenbildes überhaupt in Frage gestellt werden, haben die Kirchen Einspruch zu erheben. Sie haben so etwas wie ein Wächteramt. Das wird geübt, zum Beispiel, unser Bischof war dabei beim Marsch für das Leben. Und Präsident Harrison von der Missouri Synode ist in Washington dabei gewesen beim March for Life. Also da, wo gesagt wird, menschliches Leben ist in unserer Verfügung, sowohl am Anfang wie am Ende, wir können Abtreibung legalisieren und Euthanasie, da müssen die Kirchen, das ist ein Beispiel, da müssen die Kirchen aufstehen und sagen, nein, das widerspricht dem göttlichen Willen, dass das menschliche Leben Gott gewählt ist und niemand das Recht hat, einem anderen, auch einem Ungeborenen oder einem Sterbenden das Leben zu nehmen. Ein Beispiel nur. Es gäbe eine ganze Reihe anderer Beispiele, wo die Kirchen das Recht haben, die biblischen, christlichen Grundsätze auch gegen den Staat und seine Gesetzgebung deutlich zu machen. Das heißt, der Staat, der sich heute nicht mehr religiös begründet, ist seinerseits wiederum gefordert, das ist ja unsere Wirklichkeit mehr oder weniger, Neutralität gegenüber den Religionsgesellschaften zu üben. Das ist unser Verfassungsrecht. Das heißt, der Staat als Staat muss alle Religionen, die es bei uns gibt, als halbwegs gleichberechtigt anerkennen. Das hat nichts mit dem Glauben zu tun. Das hat damit zu tun, dass der Staat nicht sagen kann, der jüdische Gott ist besser als der muslimische Gott. Das kann der Staat eben nicht sagen. Er kann nur akzeptieren, es gibt Menschen, die einen muslimischen Glauben haben, einen jüdischen Glauben haben, einen christlichen Glauben haben. Und er muss, das ist so etwas wie das staatskirchenrechtliche Erbe der Vergangenheit im Abendland, er muss sicherstellen, dass die Religionen ihre Religion frei üben können, im Rahmen der Gesetze. Gut. Vierter Teil, Folgerungen für das Bekennen in unserer Kirche. Voraussetzung und Ziel vom Bekennen ist immer, das Augsburgische Bekenntnis sagt das lateinisch, Magnus Consensus. Einmütigkeit, Eintracht und Einigkeit. Es geht nicht nur um meinen persönlichen Glauben, mein Glaube kann kein anderer sein als der Glaube der Kirche, was die Kirche glaubt. Ich glaube, was die Kirche glaubt und die Kirche glaubt, was ich glaube. Glaube ist mein eigener Glaube immer, aber ist immer auch Glaube der anderen Christen. Und das heißt, Eintracht, Einmütigkeit und Einigkeit müssen vorausgesetzt werden, wenn ich in der Kirche bin, und müssen auch angestrebt werden. Was also wir nach außen verkündigen und ansagen als Kirche, muss auch nach innen gelten. Und das bedeutet, Eintracht, Einmütigkeit und Einigkeit im Glauben lehren und bekennen begründen nicht die Kirche, aber sie machen deutlich, was die Kirche ist. Und deswegen geht es darum, diese Eintracht, Einmütigkeit und Einigkeit im Glauben lehren und bekennen in der Kirche zu bewahren oder wieder zu gewinnen, wo sie gefährdet ist. Und das kann man zeigen, dass in den ersten Jahrzehnten der lutherischen Reformation es genau darum ging. Auch damals hat man sich schon gestritten, nicht über Frauenordination, aber über andere Fragen, über das Abendmahl und über die guten Werke und was weiß ich, auch in den lutherischen Kirchen. Und die Väter in dieser Generation, in der zweiten Generation der lutherischen Kirche, haben sich intensiv bemüht, die Einigkeit, die gefährdet war, zu erhalten bzw. wiederzugewinnen. Sie haben deswegen am Schluss dieser langen Überlegung ein Dokument veröffentlicht, das den schönen Namen Konkordienformel hat, so Eintrachtsformel. 1577 abgeschlossen, 1580 dann veröffentlicht als Konkordienbuch und Konkordienformel. Das heißt, es geht darum, aus Liebe größtmögliche Eintracht zu erhalten, aber es gibt Grenzen für diese Eintracht. Und zwar, wo ist die Grenze zur Bereitwilligkeit, Eintracht zu erhalten? Die Grenze ist da, wo bestimmte Einschätzungen, Haltungen, Inhalte mit Gott und dem Gewissen nicht mehr vereinbar sind. Und da ist dann vorbildlich, wie die Väter im 16. Jahrhundert das versucht haben. Das heißt, wir müssen uns als Glieder der SELG fragen, wir haben vorhin von dem religiösen Pluralismus gesprochen, ob wir in unserer Kirche heutzutage eine Bandbreite haben, die das überschreitet, was mit Gott und gutem Gewissen auf der Grundlage der Heiligen Schrift noch vereinbar ist. Das heißt, wir haben auch Selbstkritik zu üben. Was wir an anderen zu kritisieren haben, da wissen wir genug von, aber der Blick muss auch auf unsere eigene traurige Zerrissenheit gelenkt werden. Wir müssen uns also ernsthaft fragen, was es bedeutet, dass wir in der Frage, zum Beispiel in der Frage der Ordination von Frauen zum Amt der Kirche, eben nicht mehr die Einmütigkeit haben, bis hin in die Pfarrerschaft, weite Teile der Pfarrerschaft, Gott sei es geklagt, die unsere Verfassung, unsere Grundordnung eigentlich voraussetzt. Ein paar Anwendungsbeispiele Wir leben in einer Zeitgenossenschaft, wie ich vorhin sagte, die sich auswirkt auf uns und auf unsere Kirche und unsere Mitglieder. Da sind Trends und Tendenzen, die uns beeinflussen. Und zwar nicht bloß außerhalb der Kirche, sondern auch in der Kirche. Und da ergeben sich verschiedene Aufgaben daraus. Einmal, was ist unser Zeugnis, unser missionarisches, unser christliches Zeugnis gegenüber diesen mehr als 50% konfessionslosen oder unkirchlichen, atheisierenden Mitbürgern? Was tun wir da? Missionarische Arbeit im Blick auf die wachsende Zahl jüdischer Mitbürger und gegenüber Muslimen. Bei den Muslimen passiert einiges mehr. Wir haben mal einen Verein für Zeugnis und Dienst unter Israel gehabt, den es nicht mehr gibt, seit fast 20 Jahren jetzt. Wo findet in unserer Kirche Zeugnis gegenüber jüdischen Mitbürgern statt? Für uns selber, für unsere eigene Vergewisserung unserer kirchlichen Identität ist wichtig, dass wir die Kernangebote von Gottesdienst und Stärkung des geistlichen Lebens durch Unterweisung, Seelsorge und Feier der Gottesdienste niemals aufgeben. Das bleibt unsere Kernkompetenz, unsere Kernaufgabe. Beheimatung von verlorenen Sündern im Gottesdienst der Christenheit, wo sie Vergebung der Sünden zugesprochen bekommen und mit dem Empfang des Heiligen Abendmahls Leben und Seligkeit ausgeteilt bekommen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen immer noch bei allen Schwierigkeiten finanzieller und struktureller Art Werbung für den Nachwuchs im Pfarramt. Sie sind hier, ich bin ja auch Mitglied im Konvent Berlin-Brandenburg, das sind die ganzen Überlegungen struktureller Art, Gemeinden zusammenlegen, was tun wir, um die gottesdienstliche Präsenz aufrechtzuerhalten, gerade was Sakramentsgottesdienste angeht. Wie werden wir mit dem Pfarrermangel, mit den mangelnden Ressourcen an Finanzen, an Kraft und Zeit zurecht? Aber das Werben um Nachwuchs im kirchlichen Dienst bedarf meiner Meinung nach sogar der Verstärkung. Als ich in Oberursel anfing zu studieren, das war 1970, so alt bin ich schon, waren wir 22 Studenten, das waren wenig. Als ich 1982 an die Hochschule kam als Assistent, hatten wir 120 Studenten, jetzt haben wir unter 20 und nicht mal alle aus der SELG. Und Sie erleben das und hier sind in großstädtischen Verhältnissen mit einer schönen Infrastruktur an Verkehr, ist manches da noch einfacher zu machen als in Ostfriesland oder so. Kommst du aus Ostfriesland? Nein. Aber in Niedersachsen-Nord ist es auch, also es ist einfacher. Es ist nicht einfacher, weil das mit der U-Bahn zwischen Gnarrenburg und Hesel nicht so gut ist. Gut. Was ist noch zu tun? Wir sollten schätzen lernen, dass wir als selbstständige evangelisch-lutherische Kirche Mitglied im International Lutheran Council sind, im Internationalen Lutherischen Rat. Wir haben Kirchen und Gemeindeglieder und Amtsbrüder in der weiten Welt, die Kirche so verstehen, so leben, Evangelium so aufnehmen und verkündigen, wie wir das wollen. In Lettland, in Finnland, in Norwegen, in Schweden, in den USA, in Kanada, in Südafrika, in Brasilien, in Guatemala, in Indien, in Australien leider nur noch eine kleine Gruppe, die zu unseren Positionen steht. Wir sind in einer globalisierten Welt auch kirchlich global inzwischen angesiedelt und sollten das nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Ich rede manchmal bei manchen Positionen, die ich in unserer Kirche vernehme, davon, das ist ein provinzielles Denken. Es guckt nur auf den eigenen Kontext und will alles Mainstream-mäßig mitmachen, was anderswo auch läuft. Dabei vergessen wir, dass wir in einem großen Zusammenhang leben, wo ganz, ganz viele Christen, Kirchen, Pfarrer genauso Kirche leben wollen, wie wir das geerbt haben und befürworten. Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, unsere finnischen Brüder, unsere lettischen Brüder, die Schweden, die Missionsprovinz in Schweden, die norwegischen, sind alles Kirchen, die aus der Verfolgung gekommen sind. Und wir sind auch mal aus der Verfolgung gekommen. Das ist schon ein bisschen länger her, schon fast 200 Jahre her. Aber wir sollten nicht vergessen, das heißt, unsere kirchliche Existenz beruht unter anderem darauf, dass wir vom Mainstream verfolgt worden sind, wie unsere jüngeren Geschwister in den nordischen Kirchen und in den baltischen Kirchen. Schlussbemerkung. Der Apostel Petrus hat einen sehr schönen Grundsatz aufgestellt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Und das heißt, wir haben einen kritischen Vorbehalt gegen alles gesellschaftliche oder staatliche Allmachtstreben und auch gegen alle Ideologie, die beansprucht, das Leben der Menschen zu bestimmen. Und deswegen haben wir auch nichts zu beschönigen und nichts zu vertuschen, was den Befund des Menschen angeht, dass er nämlich Sünder ist. Und wir werden das hoffentlich tun, ungescheut und ohne falsche Rücksicht auf Macht, Reichtum und Einfluss von Mächtigen in Staat und Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Und wir werden hoffentlich nicht kuschen vor Mehrheitstrends und den Mainstream der öffentlichen und der veröffentlichten Meinung, sondern es bleibt uns aufgetragen, wie die Konkordienformel, von der ich vorhin sprach, das ausgedrückt hat, den gerechten, unwandelbaren Willen Gottes dieser Welt und ihren Menschen anzusagen in der Anwendung auf die Verhältnisse unserer Zeit. Und dabei geht es nicht darum, dass wir uns selber behaupten, sondern es geht darum, dass wir den Menschen, die ohne diese Botschaft verloren wären, diese Botschaft bringen. Und wenn wir das selbstkritisch tun, dann können wir auch kritisch zu den Themen in unseren Völkern und Staaten und Zeiten sprechen, in denen die göttlichen Maßstäbe aufgegeben oder verachtet werden. Und da müssen wir dann eben auch sagen, vom Wächteramt der Kirche her, Gott wird es auf Dauer nicht durchgehen lassen, dass ihr fortwährend gegen das verstößt, was er für seine Menschen vorgesehen hat. Er wird es auf Dauer nicht durchgehen lassen. Aber das ist nicht das letzte Wort, das wir zu sagen haben. Sondern wir haben zu sagen, wenn ihr euch aber bekehrt und von euren Irrwegen ablasst, dann verheißt Gott, wenn ihr eure Schuld anerkennt und bekennt, dass er euch gnädig sein will, um Christi willen. Und wir stehen als Glieder der Kirche ja nicht bloß für uns selber, für unseren eigenen Glauben ein, sondern für den biblisch begründeten und in der Geschichte der Christenheit bewahrten und bewährten Glauben der Kirche und sind deswegen zur Verantwortung gerufen, auch über die Reinheit der Verkündigung und die Einheit unter uns Gläubigen zu wachen. Und sind als allesamt Kraft unserer heiligen Taufe hineingenommen in das Reich Gottes und in die Aufbauarbeit Gottes an uns und an seiner Christenheit und eingereiht in die Menge derer, die sich zum dreieinen Gott bekennen, die Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, als Herrn der Welt verkündigen. Da stehen wir nicht für uns selbst. Wir haben aber damit zu rechnen, dass es selbstverständlich einen Feind Gottes und einen Feind der Menschen und einen Feind der Kirche gibt, der das zerstören will, was Gott aufbauen will. Wir nennen ihn normalerweise den Teufel. Wie Martin Luther mal gesagt hat, da wo Gott eine Kapelle baut, baut der Teufel eine ganze Kathedrale. Das scheinen wir in unseren Tagen zu erleben. Und wir haben stattdessen zu sagen, im Gebet, im Heiligen Vater Unser zum Beispiel, dass die irdischen Lebensverhältnisse, wie die vierte Bitte es ausdrückt, das Leben der Christen, die fünfte Bitte im Vater Unser, die vielfältigen Versuchungen und Verlockungen, mit denen wir zu kämpfen haben, davon redet die sechste Bitte des Vater Unsers. Alle diese Dinge sind den Anfeindungen des Feindes Gottes ausgesetzt. Und deswegen ist das Gebet, wie Luther sagt, eine Kampfhandlung. Mit dem Gebet, mit dem Heiligen Vater Unser, kämpfen wir gegen die Mächte des Verderbens, die sich in dieser Welt breit machen wollen. und haben zu bezeugen, dass Jesus Christus sich in die allerwirklichste Gemeinschaft mit uns Menschen begeben hat und unser Geschick auf sich genommen hat bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und dann haben wir in die Welt zu tragen, dass Christus das getan hat, um uns und die Menschheit insgesamt aus unseren schädlichen Bindungen zu befreien. Und wenn wir solches bekennen, ist das nichts anderes als eine dankbare Antwort darauf, dass wir selbst zur Freiheit der Christenmenschen und der Kinder Gottes berufen sind. Leben wir diese Freiheit ruhig, tapfer, mutig und getrost aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Pastor hat die Datei und kann das ausdrucken oder rumschicken.
Ja. Wenn das gewünscht ist, kann ich das herumschicken.
Dankeschön.
Herr Wanser?
Ich habe eine Frage, die ich eigentlich aus der SELK und die AfD, weil ich jetzt im Landtagswahlkampf gehört habe, was in Sachsen-Anhalt stattfindet.
Also ich wüsste von keiner offiziellen Stellungnahme. Kirche hat auch keine Wahlempfehlung zu geben. Das ist die Entscheidung mündiger Bürgerinnen und Bürger, wen sie wählen. Aber natürlich haben wir als Kirche, ich habe davon gesprochen, den heiligen Willen Gottes zu verkündigen, und dazu gehören bestimmte Grundsätze. Wir leben ohne Kirchensteuer seit fast 200 Jahren. Unsere Pfarrer können das bedauern, weil sie keine Beamtenversicherung haben und keine Beamtenbeihilfe kriegen, weil sie nur 80% oder weniger als 80% von dem kriegen, was die Landeskirchler kriegen. Aber wir leben ohne Kirchensteuer. Und Kirchensteuer ist ein Rest, das muss man auch sagen, von Staatskirchentum. Obwohl wir keine Staatskirche mehr haben seit der Weimarer Reichsverfassung von 1919. Angeblich gibt es keine Staatskirche, aber die Kirchensteuersystem, wie wir es haben bei uns in Deutschland, ist ein Rest von Staatskirchentum. Und privilegiert. Wir könnten prinzipiell uns auch an das Kirchensteuerverfahren anschließen, weil wir Körperschaft des öffentlichen Rechts sind, aber wir haben bewusst darauf verzichtet, weil wir wollen, dass die Kirche von dem lebt, was die Menschen, die sich in der Kirche engagieren, der Kirche bereit sind zu geben. Wir wollen nicht von irgendwelchen Wohltaten von staatlicher Seite abhängig sein. Denn das kann natürlich dann passieren, auch dass, ob das links oder rechts ist, also da, wo kirchenfeindliche Mehrheiten parteipolitisch verankert sind, wird es über kurz oder lang dazu kommen, dass das Kirchensteuersystem abgefunden wird. Also ob das dann also eine grün-linke Truppe tut oder eine AfD-rechte Gruppe, ist am Ende egal, im Effekt ist das dasselbe. Ich müsste nicht für Kirchensteuer kämpfen, obwohl man natürlich sagen muss, dass das Kirchensteuersystem in Deutschland viele Vorteile hat, weil viele Einrichtungen, Kliniken, Altersheime, Kindergärten auf diese Weise finanziell unterstützt und am Leben gehalten werden. Und das heißt also, die sozialdiakonischen Auswirkungen, die auch das, als Folge des Kirchensteuersystems, sollte man auch nicht einfach kleinreden. Also das könnte der Staat als Staat nicht, selbst wenn er die Kirchensteuer, er spart die ja nicht, er sammelt die ja nur ein und gibt sie wieder raus. Aber das, was die Kirchen mit den Kirchensteuern in Altenheimen, Kindergärten und Sozialeinrichtungen tun, könnte der Staat aus eigenen Mitteln überhaupt nicht finanzieren. Dann müsste er weniger Panzer bauen oder sonst irgendwas, was im Moment auch nicht so besonders tunlich ist. Ja.
Ja. Dürft jede Körperschaft öffentlichen Rechts davon ihre Mitglieder Steuern nehmen. Und dass das der Staat tut, ist eine Staat.
Service-Leistung. Ja. Dass die Finanzämter das für die Kirche tun und die Finanzämter werden dafür nicht schlecht bezahlt. Ja. Wir halten einen nicht unerheblichen Anteil der erhobenen Kirchensteuer ein zugunsten des Staatsämters. Aber es ist nur ein Service, den die Finanzamt liefert. Der Staat kann die Kirchensteuer überhaupt nicht abschaffen, meiner Meinung nach. Es ist ja ein Recht, an dem Recht der Körperschaft, der öffentlichen Körperschaft hängt. Das ist ein Missverständnis, das fast unausrottbar ist, als ob der Staat was einsammelt und dann den Kirchen was schenkt. Genau.
Und die Kirchen in der DDR haben das ohne staatlichen Kirchensteuereinzug von 49 an bis 89 bei niedrigeren Mitgliedszahlen aber auch und niedrigeren Pfarrergehältern aber auch selber hingekriegt. Ne?
Wir könnten es nicht, weil wir zu klein sind. Wenn man kann alle Körperschaftssteuer nur erheben, wenn man innerhalb einer Oberfinanzdirektion mindestens 30.000 Mitglieder hat. Sonst würde das Finanzamt gar nicht machen, weil es für das Finanzamt nicht lohnt. Wir sind ja insgesamt nur 30.000 plus minus in der ganzen Bundesrepublik. Also diese Diskussion mit Kirchensteuer ist völlig, aus unserer Sicht völlig unerheblich. Und,
Können sich nur weigern, dass der Finanzminister könnte dekretieren, dass die Finanzämter das nicht mehr tun sollen. Aber dann müsste er natürlich andere Rechtsgrundlagen.
Das ist ja eine Gesetzesgrundlage.
Ja, dann müsste die Gesetzesgrundlage ändern. Ich habe die Frage nicht gehört.
Also es geht Ihnen darum, dass eigentlich das Abendmahlsverständnis trotz mancher Gewaltsamkeit auch sehr weit auseinander ist.
Ja.
Er ist richtig nicht so gehört, aber okay.
Ja, gut, er kann sich ja noch mal kurz dazu erklären, aber bitteschön.
Der Kritikpunkt Luthers gegenüber der Abendmahlstheologie seiner Zeit ging nicht dagegen, dass die katholische Kirche genau wie wir sagt, nach der Konsekration wird aus dem Brot Christi Leib und aus dem Wein Christi Blut. Und der zum Altar kommt, empfängt Christi Leib und Christi Blut unter dem Brot und Wein. Das haben die Katholiken auch immer gesagt und das sagen sie im Normalfall heute auch noch. Luthers Problem war anders gelagert. Er sagte, die spätmittelalterliche Kirche behauptet gleichzeitig, dass der Priester, der das tut, Christus opfert. Sozusagen, also ein Opfer vollzieht. Und gesagt, Christus hat sich geopfert. Und wir haben nicht Christus zu opfern. Und das sogenannte Messopferverständnis, das ist immer noch offizielle Lehre. Nicht? Also, dass der Priester die Vollmacht hat, Kraft seiner Weihe, Gott selber seinen Sohn darzubringen als Opfer. Und da hat Luther gesagt, das ist eine Anmaßung der Kirche, die ihr nicht zusteht. Christus hat sich geopfert, aber nicht wir opfern Christus. Also nicht, was auf dem Altar ist und was wir empfangen, das ist nicht strittig. Aber was das bedeutet, dass das, was der Pfarrer tut oder der Priester tut, das ist strittig.
Das ist bis heute auch strittig. Ne? Also das ist also ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist die Prophezeiung, ja, das wird ja meist heutzutage immer unter einerlei Gestalt gemacht und bei uns ist es in beiderlei Gestalt, also Leib und Blut des Herrn, was wir austeilen und empfangen. Und das ist eben halt in der römisch-katholischen Kirche offen, dass eben halt auch nur unter einerlei Gestalt, also wie der Leib des Herrn.
Wobei Sie das relativ leicht ändern könnten.
Das könnte
Sie
leicht ändern.
Es geht erstmal darum, nochmal besser zu verstehen, was ist eigentlich gemeint, wenn Sie von einem Opfer reden. Ich habe heute bei der Liturgie, wie ich das immer tue, sehr genau zugehört. Und wenn ich Markus Büttner richtig verstanden habe, sein Deutsch und seinen Gesang, dann hat er von dem heiligen, allgenugsamen Opfer des Leibes und Blutes gesprochen. Wir können auch davon reden. Die Frage ist nur, also ich würde auch sagen, was wir empfangen im Heiligen Abendmahl, ist die Frucht des Opfers, das Christus auf Golgatha dargebracht hat. Christus hat sich auf Golgatha am Kreuz selber geopfert. Und die Frucht des Opfers teilen, haben wir den Auftrag und das Recht auszuteilen im Heiligen Abendmahl. Das heißt, es gibt eine Annäherung. Das ist noch nicht dasselbe, aber wir können in einer gewissen Weise auch davon reden, dass das Opfer Christi von Golgatha hier ausgeteilt wird. Aber nicht wir bringen es da. Der Punkt ist da nicht, welche Vollmacht hat der ordinierte Pastor bei uns oder der geweihte Priester in der katholischen Kirche. Und da müssen wir jetzt genau gucken, wie verstehen Sie das heute? Auch wie war das Verständnis, als das auseinandergegangen ist im 16. Jahrhundert? Und wir können bei einzelnen Punkten feststellen, dass das, was als zu Recht trennend gesehen wurde im 16. Jahrhundert, zu Luthers Zeiten und kurz danach, noch nicht Dogma war. Zwar Praxis war, also weit verbreitete Praxis, aber noch nicht Dogma war, noch nicht Lehre der Kirche. Das heißt, die Katholiken können an der Stelle sagen, Luthers Kritik war berechtigt, weil das noch gar nicht so festgelegt war, wie das dann später der Fall ist. Und das zu sagen, also immerhin zu sagen, im 16. Jahrhundert gab es eine Bandbreite von Auffassungen, wo die Lutheraner zu Recht sich im Rahmen der damals ungetrennten katholischen Kirche angesiedelt haben. Das ist schon mal ein Schritt, zu sagen, dass man nicht sagt, die waren von vornherein draußen, sondern sie gehörten mit dazu als eine Position unter mehreren, die noch nicht abschließend festgelegt war. Und sozusagen, gab es also offensichtlich eine gemeinsame Grundlage, die dann nachher verloren gegangen ist. Das ist aber dann der nächste Schritt, die nächste Frage. Was heißt es, dass das 50 Jahre oder 100 Jahre später verloren gegangen ist und verloren geblieben ist, bis wir jetzt uns wieder hinsetzen und versuchen, das nochmal anzugucken? Ja, ja. Viele Papiere schreiben, viele Diskussionen, Stunden am Zoom, ja. Aber es macht Spaß. Mir macht es Spaß.
Also man kann sagen, ein Wort, aber wie verstehe ich dieses Wort? Ne? Wie fühle ich dieses Wort?
Eine Wahl, eine
Frage. Ja, das ist ja, ne?
Ja.
Und das muss man dann eben halt sich immer weg zum Dienst sein. Tatjana war ganz heftig und dann Andreas.
Meine Hoffnung ist, und ich denke auch, dass da ein gewisser Segen drauf
darauf liegt, dass wir sagen, wenn wir uns gemeinsam um das Zeugnis der Heiligen Schrift bemühen und sozusagen von den unterschiedlichen Positionen, die wir heute haben, zurückgehen auf das, wo das mal hergekommen ist, dass wir da zu einer neuen Verständnis kommen. Wir müssen nicht, das heißt, also, wir unter Umständen müssen die Katholiken sagen, da müssen wir uns korrigieren. Ich will auch nicht vollständig ausschließen, dass wir an einer anderen Stelle sind, dass wir uns korrigieren müssen. Aber immer auf der Grundlage des Zeugnisses der Heiligen Schrift. Ja? Die Heilige Schrift ist die erste und letzte Instanz für all das, was in der Kirche gelten soll. Ja? Was Gottesdienst, Verkündigung, Lehre und so weiter, Glauben angeht. Das Heilige Schrift ist die erste und letzte Instanz. Und das heißt, alles, was in der Kirche gilt und beansprucht, muss ich an dem Maßstab der Heiligen Schrift messen lassen. Und das ist also, wäre ein Verfahren, dass ich mit anderen Positionen zusammensetze, was können wir denn gemeinsam von der Heiligen Schrift her heute sagen? Wenn jemand natürlich hartnäckig sagt, ja, das ist halt so geworden, deswegen muss es so bleiben, da ist dann nichts mehr möglich. Ich habe ein ernsthaftes Bemühen, dass die Heilige Schrift jetzt für uns alle bindet.
Die haben eine andere Leseart.
Gut, dann muss man sich darüber verständigen, warum lest ihr das anders? Wie kommt, was sind die Motive, was sind die Impulse, warum ihr anders lest? Oder warum wir anders lesen? Und ich sage mal, es liegt in der Logik des Dialogs, dass ich erstmal darauf zurückgeworfen werde, warum denke ich eigentlich so, wie ich denke? Also wenn ich jemand anders richtig erklären will, was ich meine, komme ich automatisch fast zur Selbstprüfung, warum meine ich eigentlich, was ich meine. Und genau das kann, wenn es ernsthaft betrieben wird, mit dem, was habe ich jetzt erlebt in den Jahren, wo ich in diesen Gesprächen beteiligt bin, dass die katholische Seite genauso ernsthaft sich darum bemüht, uns zu verstehen und auch sich selber zu verstehen und sich selber zu erklären, wieso wir uns erklären. Das ist mühsam. Da wird es keine begeisternden, kurzschlüssigen Vereinbarungen geben. Aber es ist das Gebet des Herrn, auf das wir alle eins seien, nötigt uns dazu, den Versuch zur Verständigung wenigstens zu machen. Und darum geht es. Geht nicht darum, dass wir morgen, nebenan du kommunizierst oder der römische Priester, wenn sie noch einen haben, hierher kommt. Aber es geht darum, dass wir sagen, wir erkennen uns an als Christen, die an den dreieinigen Gott glauben, die glauben, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er lebt und regiert in Ewigkeit. Das wenigstens uns wechselseitig zuzusprechen, zu sagen, daran erkennen wir, dass du ein Christ bist. Und es gibt andere Sachen, die auch nicht unwichtig sind, die leider und bedauerlicherweise uns immer noch treffen.
Also ich würde das gerne aufgreifen und dann mit dem verbinden, was ich sagen würde, das passt ganz gut rein. Es gibt ja Glaubensüberzeugungen, die verschiedene Konfessionen haben und sich im Dialog dann bewusst zu sein, ich bin ein Mensch, der bestimmte Lesarten hat, sich das erstmal sozusagen auch ein Stück weit nicht als die eigene Position aufzugeben, sondern erstmal sagen, ich habe jetzt eine bestimmte Lesart, sich das bewusst zu machen, könnte helfen, anstatt sozusagen
Ich versuche mal gerade zu zählen, wie viele Worte des Herrn ich da für mich in Anspruch nehmen würde. Erstens, in der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Er sagt nicht, ihr habt die Angst überwunden, ich habe die Welt überwunden. Zweitens, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Kleine Herde. Christus sagt nicht, ihr zwölf werdet einmal eine kulturdominante Gruppierung sein. Und er sagt, ihr werdet eine kleine Herde. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und drittens, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also Vertrauen auf diese Zusagen des Herrn. Das ist das. Also, ne, also meine Resilienz, du liebe Zeit, also bin ich verloren, alle möglichen anderen auch. Aber im Vertrauen auf diese Zusagen des Herrn, der sehr realistisch einschätzt, also man könnte noch 14 zunehmen, der Jünger ist nicht über den Meister.
Also die Frage nicht, also nicht. Wenn du meine Gruppe verfolgt werdest.
Bitte?
Selig seid ihr, wenn du meine Gruppe verfolgt werdest.
Ja, nicht, also der Jünger ist, nicht Christus ist ans Kreuz gegangen. Ja? Und er sagt nicht, es soll euch besser gehen. Ne? Ihr gehört zu mir und mein Geschick kann durchaus euer Geschick sein. Aber er ist bei uns, auch und gerade weil er dieses Geschick selber ja durchlitten hat.
Wir haben junge Leute, die rumgoogeln irgendwo und nicht Sehnsucht nach Sinn
vielleicht machen kann, auch für andere. Wie das nicht wie gesagt, das ist, bezieht sich unser Machbarkeit. Aber treu bleiben, das ist schon unser Auftrag. Und wenn Gott will, macht er was daraus. Aber das könnt ihr mir nicht vorstellen.
Ja, vielen Dank für den Vortrag, auch dass ich das zum Schluss gesagt habe. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig auch. Auch gerade für die jungen Menschen, die halt das suchen auch, dass wir wirklich da beim Wort bleiben, das hatten Sie auch gesagt, uns nicht an diesen kleinen Streitigkeiten auseinanderdividieren, sondern versuchen, wir zusammenzukommen und in der einen Wahrheit, die in Jesus ist, auch den Menschen ein Ankommen zu ermöglichen. Weil es ist schon so, das hatten Sie, glaube ich, im zweiten Punkt gesagt, in der heutigen Zeit und gerade in der jungen Generation jetzt, in meinem Alter so kurz vor 2000 oder kurz nach 2000 geboren, dieser Begriff des Cancel Culture, also sobald ich da so eine absolute Wahrheit programmiere, ist man raus und das geht gar nicht. Und tolerant ist, also es gibt schon so eine Art andere Toleranz. Man sagt halt, wenn du eine Wahrheit hast, dann bist du intolerant. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch als SELG, auch als die großen Kirchen, auch die Landeskirche, die katholische Kirche, nicht gegenseitig fertig machen, sondern versuchen, in der einen Wahrheit zusammenzukommen. Das hat eben gesagt, das ist nur ein Leib. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die junge Generation. Also insofern auch vielen Dank, da, was Sie da auch gesagt haben mit der Wahrheit. Das ist ganz wichtig. Vielleicht einen Gedanken noch dazu. Vielleicht kann man es auch mit Paulus lernen, der dann geschrieben hat, mein Wissen ist Stückwerk. Und vielleicht hilft es dann auch, in diesem Gespräch mit anderen Kirchen zu sagen, okay, wir haben unsere Lesart, unsere Wahrheit für uns, aber es könnte ja auch sein, dass deine Wahrheit eben die richtige ist. Wir haben eben dieses Stückwerk, aber wir bewegen uns trotzdem aufeinander und damit auch auf Jesus zu.
Ich kann das gerne, vielen Dank für Ihren Dank. Ich kann das vielleicht so aufgreifen, wenn man weiß, wie ich das denke und wie ich davon rede, die Gewissheit, dass das, was ich glaube, wahr ist, auf der Grundlage der Heiligen Schrift, schließt immer auch ein, zumindest am Rande, ich könnte mich irren. Die Heilige Schrift nicht, aber ich könnte mich irren. Ja? Und das macht es möglich, mit anderen zu zeigen und zu begegnen, im Wissen meiner eigenen Irrtumsfähigkeit. Und wie Luther das im Morgen sagt, es sei denn, dass ich aus Gründen der Vernunft oder der Heiligen Schrift überwunden werde, werde ich nicht wieder auf. Also so muss ich auch sagen, wenn ihr mich von Gründen der Heiligen Schrift überwindet, dass das, was ich glaube, falsch ist, dann müsste ich, weil die Heilige Schrift der letzte Maßstab ist, müsste ich meine Position revidieren. Also Hermann Sasser hat das mal bezogen aus Heiliger Abendmahl gesagt, wenn die reformierte Kirche, die nicht glaubt, dass auf dem Altar Christi Leib und Blut sind, mich mit Gründen der Heiligen Schrift davon überzeugen könnte, dass sie recht hätten und mein Glaube an die wahre Gegenwart von Leib und Blut Christi ein Irrtum. Wenn sie mich aus Gründen der Heiligen Schrift davon hören, wäre ich der Erste, der das Bekenntnis verliert. Man konnte kurz pausen und sagte, aber bis heute ist keiner gekommen, der mich überzeugt hat.
Ich habe noch eine Frage. Das ist ja verständlich. Aspekten glauben, die sind genauso. Luther hat das am Anfang des Schmalkaldischen Artikels ja auch so niedergelegt. Das ist ein Teil des Bekenntnisses. Da wird die Position klar, aber freundlich geschrieben. Erntet man Respekt. Das ist meine Erfahrung in den über 30 Jahren ökumenischen Engagement. Ich habe ja auch mit Landeskirchen zu tun gehabt, mit Methodisten und Baptisten. Und das war gar keine Frage. Ich habe da nicht auch Kompromisse ausgegangen. Lass uns gucken, was wir vielleicht gemeinsam sagen können. Dann müssen wir aber auch feststellen, was wir nicht gemeinsam sagen können. Und wo die Trennung bleibt. Und wenn man das einerseits klar und andererseits freundlich sagt, war meist meine fast durchgehende Erfahrung, dass das mit großem Respekt zur Kenntnis kommt. Und dann muss man an den Dingen eben weiterarbeiten. Gucken, wo es nicht weiter geht.
Ja, man muss aber auch wissen, wann es wirklich geht. Das ist ja schon von vornherein. Nicht? Und das ist ja eine andere Ebene, wenn man also in Konferenzen, ich sage jetzt mal mit theologisch gebildeten und in Verhandlungen geschulten Leuten spricht, als wenn wir auf unserer Ebene sprechen, mit den Menschen, denen wir auf Gemeindeebene in einer anderen Kirche begegnen oder auch am Stammtisch. Ich meine, das Problem der katholischen Kirche ist ja vor allem die Marienverehrung. Nicht? Da haben wir es ja den letzten Generationen derart zugespitzt.
Ja, an polnischen Ortes.
Und ja, das hat schon mit Pius angefangen.
Ja, ich weiß.
Pius dem 12. Und da können die ja nicht mehr hinter zurück. Das ist ja doch mal bei denen. Sie können nicht sagen, darüber reden wir noch. Sie können uns anhören, dass wir das anders sehen, aber haben sie doch kein Spielraum.
Ich möchte daran anknüpfen, dass es ganz schwierig ist, im Alltag mit Personen zu diskutieren, die gar keinen christlichen Hintergrund oder keinen religiösen Hintergrund haben, dann ist man so in irgendeiner Art. Also im Prinzip Atheisten, die ja nur nachvollziehen können, was man sagt, und wenn sie nicht wirklich offen sind und versuchen mal zuzuhören, ohne hinterher zu sagen, ach du hast recht, aber einfach mal das annehmen, was es gegenüber sagt, das ist ja die Schwierigkeit, die man im Alltag hat.
Ja.
Und da finde ich es manchmal doch angebracht zu sagen, ich sage es nicht, aber dieses meine Wahrheit, deine Wahrheit, wenn sie ein wenigstens einmal zuhören und man sagt, okay, ich nehme das hin, was du sagst, aus meiner Sicht ist es anders, aber dass wenigstens ein Miteinander möglich ist, im Arbeitsleben, als Nachbarn oder ich weiß nicht was, also da finde ich, kann man dieses meine Wahrheit, deine Wahrheit gar nicht so ausklammern, weil sonst oft überhaupt keine Kommunikation möglich ist, kein Miteinander leben.
Also ich würde Ihnen zustimmen, dass das bürgerliche Zusammenleben, wenn ich da das
wenn ich dazu massiv vorgehe,
das ist klar,
aber alles zum Fortschluss. Also eine Mauer, man kann nichts miteinander anfangen.
Nein, also mit der Haltung, ich weiß es sowieso besser als du, du wirst die Mauer nur erhöhen oder dicker machen. Das ist ganz klar. Aus meiner Erinnerung zwei Erlebnisse. Eine Erlebnisse, Holger Thomas, ich weiß nicht, ob der hier noch einmal hat. Holger Thomas wurde als Missionar nach Korpus geschickt und hat dann ja diese Missionsgemeinde aufgebaut. Der hat bei mir auch studiert. Und ich habe gesagt, Holger, wie machst denn du das da? Also in einem Ex-DDR-Umfeld. Maximal 5-10% überhaupt noch in irgendeiner Kirche von Gottesdienst. Wie bist du denn Mission? Wie machst du denn Mission? Und ich sage, ich lebe als Christ mit diesen Menschen zusammen und zeige mich als Christ. Und er ist in den Fußballclub gegangen und hat vor dem Spiel gebetet. Und dann, ich sage, was ist denn dann passiert? Dann haben die Leute mich gefragt, warum betest du? Und dann hatte ich eine echte Frage, auf die ich eine Antwort geben konnte. Aber ich bin nicht hingegangen und habe gesagt, ich weiß schon, was ihr mich fragt. Also dann komme ich nämlich in die Lage, dass ich Antworten gebe auf Fragen, die die Leute gar nicht stellen. Aber wenn ich mich, wenn ich mich im besten Sinne als Christ fragwürdig mache, indem ich zeige, ich bin ein Christ, die Leute, was machst du denn da? und warum was? Dann kann ich Antwort geben. Ob die Antwort diesen Menschen heute, morgen, in 20 Jahren oder überhaupt bekehren wird, das weiß ich, steht nämlich in meiner Hand. Aber dieses Zeugnis kann ich. Eine andere Erfahrung war mit einer Studentengruppe in Plauen, also Hochschulwochenende, wir haben Samstagnachmittag Gemeindebegegnung mit kleiner Vorbereitung, und der Pastor sagte mir, da ist eine Familie, die Tochter mit 10, 12 Jahren ist bei mir im Taufunterricht, die Mutter ist noch konfirmiert, kommt jetzt, war ganz lange weg von mir, kommt zurück zu mir, der Vater ist Atheist. Der war aber da. Und hat dann mit mir ein bisschen geplaudert da am Abendbrot und am nächsten Tag war er im Gottesdienst. Und es war Beichte und Abendmahl und dieser Atheist ging bei der Beichte nach vorne zum Altar und der Amtsbruder, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, hat ihn absolviert. Da können wir diskutieren, ob das recht war oder nicht. Dieser Mann kam nachher zu mir und sagte, Herr Klein, der war ungefähr 45 Jahre alt. Wissen Sie, dass ich heute zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt in einem christlichen Gottesdienst war? Weiß ich nicht. Ich sagte, doch, ich war heute mit 45 Jahren zum ersten Mal in meinem Leben in einem christlichen Gottesdienst. Immerhin. Und dann muss ich Ihnen noch was sagen. Alle meine Vorurteile waren falsch. Das war im Februar. Nach Ostern habe ich diesen Pastor angerufen und gesagt, du warst denn mit dem Kind? Und er weiß nicht was. Wir haben Kind und Vater in der Osternacht getauft. Kind und Vater, den wir kennen, den Atheisten, der bis Februar desselben Jahres noch Atheist. Wo ich dann sage, das hab ich nicht gemacht. Da war jemand anders am Werk, der diesen Menschen das Herzen betritt. Deswegen dann, unser Zeugnis ist von uns verlangt. Aber was Gott daraus macht, das ist seine Sache. Aber er kann. Ich bin ja ein alter Messi, ich habe ja Frauen, Tauben nach Hause, christlich, der ist nicht nichts. Und was ist? Der ist in den Gottesdienst, kommt zum Glauben und lässt sich auf.
Insofern kann man dieses meine Wahrheit, deine Wahrheit doch ein bisschen mitnehmen, in der Perspektive zu sagen, ich lebe vor, was ich mache, ich lasse dir deins, aber ich zeige dir, was ich mache, und du darfst auch und ich nehme dich mit.
So.
Und wir haben viele Freunde, die auch überhaupt christlich nichts am Hut haben, die halt über die Jahre, man trifft sie und hat trotzdem eine andere Grundlage, und wir gratulieren mit Gottes Segen zum Geburtstag. Wir beten zum Essen und sagen, ihr könnt mitbeten oder ihr hört zu, aber dieses sie freilassen und nicht überbieten.
Ja,
hat schon auch Fragen und Nachfragen und Diskussionsfalsch, Austausch ja. Auf einer anderen Art gegeben.
Ja. Aber deswegen haben wir sind Zeug. Christus lädt uns an und beauftragt uns, seine Zeugen zu sein. Was aus unserem Zeugnis wird, ist dann seine Sache.
Ja.
Aber das Zeugnis sind wir schuldig. Ohne dass wir darauf setzen müssen, dass wir die Bekehrung bewerkstelligen. Und das hat damit zu tun, dass wir dem Wort Gottes, das wir weitergeben, eine Wirkmacht zutrauen, die weit, das weit überschreitet, was wir selber tun. Und darauf zu setzen, dass Gottes Wort Wirkung zeigen wird. Der Pastor, von dem ich erzählt habe, mit diesem Mann, der da getauft wird, wahrscheinlich hat der Vater heimlich nachts in der Kinderbibel gelesen, die das Mädchen für den Konten getroffen hat.
Unter der
Bettdecke betaschen. Unter der Bettdecke betaschen. So wie wir früher den Vater gesehen haben.
Eine Frage nur.
Ja?
Ich habe gesagt, du hast ja das alles sozusagen in einen Block zusammengepackt. Wir leben also mit anderen Kirchen zusammen, christlichen Kirchen und dann der große Block der Leute, die nicht Christen sind, Atheisten oder andere Religionen oder Überzeugungsgemeinschaften. Ist es so, dass wir, wenn wir jetzt darüber reden, uns austauschen, wie geht man mit den anderen Menschen um, es eigentlich eine ziemlich unterschiedliche Diskussion ist, vom Ansatz her, ob man mit Menschen redet, die eben zu den über 50% gehören,
auch für jede unserer Predigten, ob ich in Berlin Zehlendorf predige oder auf dem Land irgendwo, das macht schon einen Unterschied. Und die Beispiele aus der Landwirtschaft sind in Rotenburg plausibler als in Berlin. Und dafür werden Beispiele aus dem Großstadtleben wahrscheinlich in Dreierhausen in Nordhessen nicht so gut verstanden, wie sie hier verstanden werden. Also ich muss immer auch
adressieren. Nein, hier nicht die drei Häuser, die haben ein sehr großes Selbstbewusstsein.
Ja. Das ist nicht das Selbstbewusstsein. Natürlich,
ich
verstehe. Ich muss mich auch auf mein Gegenüber mit dem ich rede einstellen und einrechnen, was diese Person oder diese Gruppe für Voraussetzungen selber mitbringt und mich darauf einlassen. Das ist gar keine Frage. Insofern ist das nicht alles über einen Kamm zu scheren.
Ich würde sagen, wir machen ja ein Semikolon. Also wir werden diese Fragen weiter mit Bedenken zu Hause. Vielleicht auch gleich noch am Kaffeetisch, denn darum geht es jetzt gleich. Noch eine ganz herzliche Einladung zu Kaffee und Kuchen. Davon haben wir reichlich. Und meine Erwartungshaltung ist ganz klar, dass es nach alles an ist. Und danke dir, lieber Werner, für deinen Dienst heute Morgen. Predigt und heute Nachmittag. Vortrag. Vielen lieben Dank, dass du hier bist.
Ich danke auch für Ihr Kommen, für unsere Gemeinschaft im Gottesdienst und das angeregte Gespräch. Da ich niemanden gesehen habe, der eingeschlafen ist in der Kirchenbank.
Heute Morgen oder jetzt?
Trifft nicht ganz zu, was man sonst manchmal sagen könnte, Herr Professor, Sie haben aber erschöpfend geredet.
Den lade ich immer gerne ein, allerdings ist der Mann ein Gefragter. Ich würde gerne hier schon mal das Tischgebiet sprechen, damit es gleich dann würden alles so zu Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns aus Gnade beschert hast.
Amen.
Ein fröhliches Kaffee
was geräumt?
Positiv überrascht, dass die Leute so fröhlich und munter dabei waren. Oh. Allerdings müssen wir uns jetzt ein kleines bisschen.
Ja, ich trinke noch einen Kaffee in der
Kuh.
Ja, komm, ich muss mal den Kontakt haben.